ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Meine Mutter war Analphabetin und es war immer ein Wunsch von ihr, lesen und schreiben zu können. Ja. Und deswegen war es mir wichtig, sie in der Schule, in der Volkshochschule anzumelden. Ja. Und sie hat es auch durchgezogen. Respekt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Auch heute sitzt mir wieder ein interessanter Mensch gegenüber. Und wer das ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichten haben Menschen immer schon fasziniert. Tragen sie doch die Botschaft in sich, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Ob unser heutiger Gast tatsächlich Millionär ist, lassen wir mal unbeantwortet. Kann sein, muss aber nicht. Aber Ali Güngörmüş hat alles geschafft, was er sich bis zum heutigen Tag vorgenommen hat. Ein Junge, der 1976 in einem ostanatolischen Dorf mit 6 Geschwistern aufwuchs, in einem Haus ohne Strom- oder Wasseranschluss. Der mit 10 nach München kam, kein Wort Deutsch sprach, eher zufällig mit 14 eine Lehre als Koch begann, die Abschlussprüfung mit der Note 1 bestand und gleich noch ein Begabtenstipendium erhielt, um sich dann peu à peu auch mal mit zusammengebissenen Zähnen zu seinen Zielen vorarbeitete. Heute ist Ali Güngörmüş einer der bekanntesten Fernsehköche, Sternekoch zudem und besitzt 2 Restaurants in München. Horst Geldenes.
Dann herzlich willkommen, lieber Ali. Wir lernen uns jetzt gerade erst kennen und da das zeitlich mit heißer Nadel gestrickt ist, wie man sagt, ist das wie so ein Speed-Dating jetzt hier.
Es ist wirklich wie Speed-Dating,
ja, wirklich, ja. Man muss von vornherein mal klar machen, wer bist du, wo kommst du her? Also Gott sei Dank haben wir auch ordentlich Zeit, durch dein Leben zu gehen. Und fangen wir mal mit einer ganz schönen Sache an, nämlich deinem Nachnamen, den ich voraussichtlich zwischendurch langsam aussprechen werde, weil ich ihn richtig aussprechen möchte. Güngörmüş.
Güngörmüş ist richtig, ja, richtig ausgesprochen, ja.
Der hat auch eine sehr schöne Bedeutung.
Ja, das ist einer der viel erlebt hat, einer der weise ist. Erstens, die Bedeutung hat es, und das zweite ist, einer, der den Tag gesehen hat, der, sag ich jetzt mal, immer die Sonne im Herzen trägt, also so eine tolle Bedeutung eigentlich, ja.
Ist aber natürlich auch eine, als jemand, der immer die Sonne im Herzen trägt, sollte man auch keine schlechte Laune haben.
Nee, aber es ist wirklich so bei mir, dass ich sage immer, Lachen kostet nichts, bringt aber viel, ne? Und das Leben ist schön und es ist immer, wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucke und mich selber anschaue und sage, ach, wird ein toller Tag und dich selber auch mögen, das meine ich jetzt nicht, ich habe keine narzisstischen Züge, bin auch kein Narzisst, aber man muss ja auch, glaube ich, sich selber mögen und mit sich selber im Reinen sein, erst dann kannst du auch andere mögen, lieben und respektieren.
Aber damit habe ich so den Eindruck, mit dieser Aussage tun sich viele Menschen schwer, weil das offenbar sehr schnell in diese Narzissmus-Geschichte kommt. Also so Selbstliebe, das Wort, hat keine große Lobby. Ne, das ist, Selbstliebe wird gleichgesetzt mit, du nimmst dich zu wichtig. Dabei ist es, wie du sagst, glaube ich, es ist wie im Flugzeug. Zuerst müssen sie sich selbst die Weste anlegen, bevor sie anderen helfen, eigentlich. Und
schon,
Selbstliebe,
ja,
fällt einem ja auch eigentlich nicht in den Schoß. Da muss man ja auch manchmal so ein paar Sachen für machen, oder?
Na, ich glaube, Selbstliebe hat auch ein bisschen was damit. Gut, ich kann nur für mich reden. Ich kann jetzt, ich weiß jetzt, das muss jeder für sich selber, sag ich jetzt mal, herausfinden. Aber ich glaube, wenn du mit dir selber im Reinen bist, wenn du niemandem mehr was beweisen musst, wenn du das, was du dir, deine Ziele erreicht hast und wenn du auch akzeptierst, dass du nicht alles kannst, dass du auch Schwächen hast, dann hast du, glaube ich, da kannst du sagen, doch, ich liebe mich so, wie ich bin, mit meinen positiven und auch mit meinen negativen Seiten. Also das haben wir alle Menschen, glaube ich. Und das habe ich erst sehr spät gelernt für mich, ja. Also ich habe immer früher den Drang gehabt, immer jedem was zu beweisen. Irgendwie war das gut, war für mich nicht gut genug, ja. Oder ich musste immer 120% geben, damit ich mit denen auf Augenhöhe bin. Und das hat mich irgendwann müde gemacht. Das hat mich irgendwann wirklich auch traurig gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, da muss ich raus. Ich muss niemandem mehr was beweisen. Das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, weil ich einfach alle meine Ziele, die ich mir immer gesetzt habe, immer erreicht habe und jetzt mittlerweile mit 47. Und das ist eigentlich das Tolle, wenn man sagt, okay, jeder von uns wird jeden Tag älter oder eigentlich jede Sekunde. Und das Tolle ist, am Älterwerden, man wird ruhiger, man wird gelassener, man wird souveräner. Das habe ich für mich herausgefunden zum Beispiel.
Ja, und das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, finde ich, ist schon so wie eine Muskulatur, die man sich antrainiert, durch die Akzeptanz, ne, das, was man nicht kann und was man an sich auch doof findet und was man dann vielleicht ja auch, manche Sachen kann man nicht ändern, aber einige Sachen vielleicht doch, keine Ahnung.
Ja, das sage ich auch. Alles, was in deiner Hand liegt oder ist oder in deiner Macht steht, kannst du ändern. Und das, was du nicht ändern kannst, wenn es nicht
aber
in deiner Macht ist.
Wie kann man das unterscheiden? Also du hast zum Beispiel vorhin gesagt, oder eben gesagt, ich lache erstmal. Lachen kostet nichts. Aber das ist ja ein falsches Lachen bringt ja nichts. Also muss das ein Lachen um des Lachens willen, also fällt es dir leicht oder hast du schon in deinem Leben gemerkt, dass du da so ein bisschen in Vorleistung treten musst?
Ja, nee, es geht ja auch immer darum, was du für Mensch bist. Also wenn jemand dich anlächelt, ja, dann kannst du eigentlich gar nicht böse sein oder böse Gedanken haben, finde ich. Ja, natürlich gibt's auch, habe ich zum Beispiel auch schlechte Tage, wo ich auch schlecht gelaunt bin. Aber trotzdem gibt es dann immer, ich sage immer wieder, es passieren jeden Tag auch schöne Dinge im Leben. So ist es nicht. Ja, und daraus muss man seine Energie tanken und auch sagen, ey komm, so schlimm ist das nicht. Dich wieder mal ein bisschen besinnen, ein bisschen beruhigen und dann geht es wieder weiter und das ist schön, ja.
Also Ziele erreichen ist fast tief gestapelt, wenn ich mir überlege, was es für eine, also erstmal überhaupt welchen Werdegang du hingelegt hast, dann den können wir gleich quasi minutiös nochmal nacherleben. Aber was will man denn mehr als Gastwirt oder als Gastronom, als Sternekoch die Rolling Stones zu bewirten? Und damit legen wir los. Also der erste Song, den wir spielen, kommt von den Rolling Stones, Anybody Seen My Baby? Wie genau, wo genau das zeitlich einzuordnen ist, wie gesagt, dazu haben wir gleich noch Zeit. Aber was war das für ein Moment, als du ins Restaurant gekommen bist und möglicherweise eure, ich weiß nicht, ob es da so eine Planung, Management gibt und dann heißt es, Ali, wir haben einen Anruf gekriegt, heute Abend, die Stones kommen.
Naja, das war so, das war ein sehr aufregender Nachmittag. Es hieß, es kann sein, dass die Rolling Stones, auch Mick Jagger, ne, Frontman sozusagen auch kommt, aber wir waren so in der Schwebe, wir wussten das nicht, ja. Ich glaube persönlich, dass die Geschäftsführung das wusste, aber uns nicht sagen wollte, weil kann ja sein, dass irgendjemand mal Journalisten anruft oder irgendwelche Fans anruft, weiß ich ja nicht. Und es hieß immer, die kommen oder die kommen nicht, ja, wir wissen es nicht, ja, wir wissen es nicht. Und irgendwann um 19.30 Uhr, zack, es steht dann Mick Jagger dann mitten im Restaurant und das war natürlich schon so ein Riesen, ich meine, das ist schon ein Riesenerlebnis, nicht nur Erlebnis, sondern auch irgendwie, ich sage auch ganz ehrlich, da weißt du, dass du es geschafft hast, weil der geht nicht einfach irgendwo hin, der wollte zu uns kommen und das zeigt ja auch, dass wir ein gutes Restaurant sind, dass wir einen guten Namen haben, natürlich wollen die auch sehen und gesehen werden und so. Aber in erster Linie hat er, in München gibt es zig Restaurants und er wollte bei mir oder bei uns essen und das ist schon für mich eine Riesenanerkennung, ja. Das, da bin ich schon stolz drauf, ja, ganz ehrlich. Klar. Und dann auch noch so normal, ja. Dann war ich am Tisch, habe ich ihm was empfohlen oder ich habe gefragt, soll ich ihm was empfehlen und so. Der hat ganz normal mit mir geredet. Überhaupt gar nicht so überheblich, überhaupt gar nicht so einfach normal. Also auch, glaube ich, wenn er irgendwie da, wenn ich jetzt nur mit seinem Assistenten gesprochen hätte, dann hätte ich gesagt, okay, verstehe ich auch. Aber er selber hat bestellt, er selber hat gefragt, was kann er essen, was würde ich ihm empfehlen. Und das zeigt mir, Menschen, die groß sind, wirklich groß sind und auch schon niemandem mehr was beweisen müssen und eigentlich so den anderen Menschen respektieren, die gehen so mit dir um. Und das war ein gutes Zeichen.
Das sind oft die entspanntesten
Menschen.
Ist so, ne?
Ist auch
ja,
so, ja.
Das stimmt. Okay, also für den großen, kleinen Mick Jagger spielen wir jetzt das erste Stück, Anybody Seen My Baby.
She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Sternekoch Ali Güngörmüş. Ein Michelin-Stern seit November 2006. 16 Punkte im Gomio, Entdeckung des Jahres 2004 im Gomio, 3 Schneebesen, 4 Flaschen im Metternich-Führer. Also was es da so gibt, du hast wirklich einiges, was du dir so ans Revers heften kannst. Aber, also Johann Lafer war interessanterweise vor 2-3 Wochen hier auch in der Sendung. Es hat sich jetzt so ergeben. Normalerweise haben wir gar nicht so viele Köche hintereinander. Und normalerweise rede ich übers Essen in einem ganz anderen Podcast. Also insofern ist es wirklich lustig. Und interessanterweise ist eure Geschichte, ich weiß nicht, wie sehr ihr jemals miteinander ins Detail gegangen seid. Ihr seid euch ja häufiger begegnet in Shows.
Immer wieder, ja klar, natürlich.
Aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass eure Biografie, jedenfalls die ersten 10, 15 Lebensjahre, extreme Parallelen aufweisen.
Ist das so?
Absolut.
Also das wusste ich nicht. Also Johann ist natürlich wirklich ein großer Meister, sage ich jetzt mal, unserer Branche, und den ich wirklich respektiere und Hut ab, was er alles so in seinem Leben, in seiner Karriere geleistet hat, ist der Wahnsinn. Und von dem ich auch wirklich, ja, den ich auch als Vorbild sehe, ja. Und das finde ich, weil er einfach auch nicht nur gut kochen kann, sondern auch menschlich. Das Menschliche ist mir wahnsinnig wichtig, und er ist so ein Sensibler und ich bin auch so ein Sensibler.
Ja.
Er nimmt seinen Job sehr, sehr ernst, ich auch. Und geht auch mit Menschen, ich sehe das ja im Studio, wenn wir dann drehen zusammen, er geht mit Menschen ganz immer auf Augenhöhe, und das schätze ich so sehr an ihm, ja.
Aber die Art, wie euer Leben begann, gleicht sich wirklich sehr, auch wenn das bei dir Ostanatolien war und bei ihm die Oststeiermark. Aber auch er ist in einem Dorf aufgewachsen, in dem es 3-4 Häuser gab und überhaupt keinen Luxus dort, wo er lebt. Und auch der Vater war unter der Woche, wenn ich das, und dann muss Johann auch wieder raus. Also
ja, ist kein Problem,
das ist jetzt deine.
Nein,
ja, ich sag nur, es hat mich überrascht, weil die Geschichten noch so präsent sind. Wer sich das anhören möchte, Sie können sich das jederzeit als Podcast noch anhören. Johann Lafer in der ARD Audiothek können Sie das machen. Da müssen Sie auch nichts für zahlen. Haben Sie ja schon, ist ja schon abgegolten durch den Rundfunkbeitrag. Aber auch auf der Radio 1 Seite können Sie es sich anhören oder über YouTube oder andere Podcast-Plattformen. Jetzt steigen wir in dein Leben ein, das 1976 in Pagu,
richtig.
In Pagu begann, in der Provinz
Tunjeli. Ja.
Denn das Dorf selbst wird als abgegangen bezeichnet. Also der Ort zumindest, in dem du aufgewachsen bist, der scheint, also ich weiß, dass deine Eltern zumindest hin und wieder noch oder 8 Monate sogar des Jahres, wenn sie das noch machen.
Mittlerweile über, eigentlich ab März bis Oktober, November sind sie dort in Pagu. Sind beide Rentner. Und in den Wintermonaten haben wir in dem Haus jetzt keine Heizung. Dann kommen sie nach Deutschland zurück.
Ist ja, würde ich auch machen.
Ja. Und es hat noch einen anderen Grund, Hintergrund. Das sind beide Rentner, und denen ihr Einkommen ist jetzt nicht so hoch, da bin ich ja auch offen. Und von ihrer Rente können sie in der Zeit unten besser leben als wie hier in Deutschland.
Und sie werden ihrem Sohn ja auch ordentlich zuarbeiten, der sie natürlich anständig und nicht nur mit Mindestlohn bezahlt, denn sie werden ja, denn sie haben das, und da kommen wir auch gleich drauf, die versorgen dich ja auch mit tollen Kräutern und getrockneten Tomaten und so weiter.
Ja,
und ich meine, wie eindrucksvoll, dass man für 7 Kilo getrocknete Tomaten 140 Kilo normale Tomaten also erstmal ernten muss und verarbeiten muss.
Richtig.
Das ist viel, viel Arbeit.
Nein, das ist sehr viel Arbeit. Ich wusste auch nicht, das war ja so, die Geschichte war so, dass ich mal im Pago war, das war vor glaube ich, 4-5 Jahren, und wir haben halt da ein paar Obstbäume und so, Renekloden und Zwetschgenbäume und Pfirsiche und so weiter, Äpfel. Und das ganze Obst lag auf dem Boden. Und dann habe ich gesagt, das hat mir wehgetan. Das sind ja Lebensmittel, ne? Und dann habe ich gesagt, Mama, warum macht ihr davon nichts? Und dann hat sie gesagt, Ja, du, ne, ihr redet immer so schlau daher. Wir sind nur zu zweit, dann so viel Früchte können wir gar nicht essen. Dann habe ich gesagt, aber verschenk's doch. Dann hat sie gesagt, ja, aber denn die Leute kommen, jeder darf hier was mitnehmen. So ist es nicht. Dann habe ich gesagt, Mama, trockne sie doch einfach unter der Sonne einfach trocknen und ich nehme es dann mit nach Deutschland und verarbeite dann in die Gerichte mit ein. Ich habe das eigentlich nur so gesagt, weil das sind beide Rentner und damit sie eine Beschäftigung haben, dass es ihnen nicht ganz langweilig wird. Was ist dann daraus entstanden? Meine Mama, sie ist einfach so geschäftstüchtig, wahrscheinlich habe ich das von ihr auch so ein bisschen. Auf einmal hat sie daraus ein Geschäft gemacht und jetzt ist, das Beste kommt noch, die ganzen Nachbarn, alle haben angefangen, ihr nachzumachen. Und es war dann so lustig, dass sie mittlerweile so, sie steht morgens um 6 auf. Ich meine, das ist so, da ist im Hochsommer, ist dort, ne, wir reden von 38, 39 Grad, ne, steht morgens um 6 Uhr auf und wendet die Tomaten, schaut, dass es denen gut geht und weh, da ist so ein dunkler Fleck, dann wird das aussortiert. Die ist da so penibel und ich muss ganz ehrlich sagen, das tut mir in der Seele weh, wenn ich sie dann sehe, um 6 Uhr in der Früh hat sie schon die ersten Tomaten.
Ach komm, das wird sie wird das gerne machen. Ich kenne deine Mutter gar nicht, aber wenn 38 Grad sind tagsüber, stehst du sowieso, glaube ich, eher früh auf, damit du noch ein bisschen die Morgenkühle mitkriegst.
Ja,
oder?
Ist auch so, aber trotzdem, meine Mutter ist 82, das tut mir. Ich sage auch, Mama muss ja keine 140 Kilo machen.
Ich glaube, wenn sie hier säße, ich kenne sie nicht, aber sie würde wahrscheinlich sagen, was redest du?
Ja,
sie
so.
Würde vielleicht nicht sagen, es macht mir Spaß, weil das Leben deiner Mutter klingt nicht nach einem Leben, in dem besonders viel häufig das Wort Spaß vorkam, sondern eher auch Arbeit, Disziplin
nur
und
Arbeit,
so weiter.
Eigentlich nur Arbeit. 7 Kinder auf die Welt gebracht. Wir hatten damals auch noch Tiere gehabt und sie hat die ganze Landwirtschaft alles alleine gemacht, weil der Papa halt in Deutschland war. Also meine Mutter, Riesenrespekt, wie sie das alles früher wirklich, wie sie das gemacht hat und wie stark sie auch war. Und sie hat immer gesagt, ich habe jetzt alles alleine gemacht und Hut ab. Es ist wirklich, also es ist für mich ist es die Person überhaupt in meinem Leben, ja.
Ja, schön. Und sag mal, dieses Dorf, ist das eine Fehlinformation? Es gibt ja häufig, auch in Italien gibt es kleine Dörfer, wo die ganzen Menschen abgewandert sind. Also wirklich, das guckt man, da sieht man drauf und denkt so, ach schön, man möchte ein Foto machen. Aber es gibt da keine Infrastruktur in dem Sinne. Und es las sich für mich so, als wäre das Dorf, aus dem du stammst, auch gar nicht mehr aktiv.
Ja, da lebt jetzt nur noch eine Familie. Also damals war das so, da haben, glaube ich, 6 oder 7 Familien gelebt. Und also es ist wirklich ganz einfach. Also die Häuser waren aus Lehm gebaut sozusagen. Wir hatten kein fließendes Wasser. Wir haben also Infrastruktur war null.
Ja, Strom wahrscheinlich
auch nicht. Strom auch nicht. Mhm. Wir haben auch keine Küche gehabt. Wir haben auch kein fließendes Wasser, keine Toilette im Haus gehabt. Selbst Auto ist da irgendwie einmal die Woche da vorbeigefahren, so ungefähr. Und mittlerweile ist es so, dass da nur noch eine Familie lebt. Die haben sich da ein neues Haus gebaut. Es ist mittlerweile auch Wasser da im Haus und auch Strom und so weiter. Irgendwann ist es da hingekommen. Aber als ich damals dort gelebt habe, war das halt sehr primitiv, sehr einfach. Und das waren halt die Zeiten. Das Problem ist immer, was heißt Problem, sondern das, was du nicht kennst, vermisst du auch nicht.
Ja.
Also Luxus, ja. Sowas. Das habe ich in München erst dann kennengelernt. Einfach zum Schalter gehen und draufdrücken, dass da irgendwie auf einmal Licht da ist. Oder einfach im Bad sein und am Wasserhahn drehen, dass da fließendes Wasser rauskommt. Das ist für mich zum Beispiel, das ist für mich Luxus, ganz ehrlich. Also ich kenne es auch anders. Und deswegen sage ich, ich sehe das ja auch bei mir in der Arbeit, wenn dann einfach mal die Mitarbeiter in der Küche einfach das Wasser laufen lassen und dann jeden Blatt Spinat irgendwie einzeln da unter dem Wasser, fließendem Wasser abspülen. Oder waschen, sage ich, nein, so geht das nicht. Sage ich, schätze es doch mal. Und was machst du mit dem Wasser? Nimm doch das Wasser, das Schmutzwasser sozusagen nicht wegkippen, sondern gießt doch die Pflanzen auf der Terrasse. Und das ist alles selbstverständlich für uns, aber für mich ist das nicht selbstverständlich, ganz einfach.
Ich weiß, wie absurd das klingt, aber ich glaube, dass es gar nicht so wenige Menschen gibt, die dich um deine Herkunft dahingehend beneiden. Denn das, was du erlebt hast, gehört, hat dich eben auch, hat sozusagen dazu geführt, dass du diesen Blick aufs Leben hast. Möglicherweise gab es auch Phasen in deinem Leben, das kannst nur du beurteilen, in denen es vielleicht auch zu schnell zu hoch gegangen ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es, als es mit den Fernsehshows losging, 2006 oder so, du bist gerade frischer Sternekoch geworden, du warst so auf dem Olymp deiner, immer mehr, immer besser. Also wenn es eine Leiter gegeben hätte, hätte man gesagt, okay, welche Sprosse denn jetzt? Hier haben wir gerade keine Sprossen mehr zur Verfügung. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man für den Moment zwar weiß, ja, Licht ist Luxus, aber mehr Licht ist besser oder was weiß ich, was man dann denkt.
Ist so, du hast dann, also es ist ja, du setzt ja immer ja Ziele und dann, bei mir war das immer so, ich habe immer mir Ziele in meinem Leben gesetzt und die Ziele habe ich immer erreicht, immer früher erreicht, also meine Ziele, ne? Es waren manchmal kleine Ziele, manchmal große Ziele und dann war das aber irgendwann so, dass ein Freund von mir, er auch Koch und Gastronom, gesagt hat, Ali, pass auf, dass du nicht zu schnell deine Ziele erreichst, weil was soll dann noch kommen? Und ich muss ehrlich sagen, dieser Satz, das hat so gesessen, ja, also das, was er, das hat mich so zum Nachdenken gebracht, jahrelang, ja, wo ich gesagt habe, ja, er hat recht. Was kommt denn als nächstes?
Ja, das stimmt.
Jetzt hast du ein Restaurant, hast vielleicht zweites Restaurant, dann hast du das und das und das und das, aber was kommt dann noch? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich aber nicht aufpasse, du kannst auch krank werden. Und dann bin ich auch krank geworden, so ist es nicht. Also es gab auch mal Zeit lang, dann ging es mir ein paar Jahre überhaupt nicht gut. Und das war unter anderem auch klar, weil ich einfach zu schnell, ich bin immer Marathon, also nicht Marathon, sondern eigentlich bin ich immer gesprintet sozusagen. Und alles erreicht, aber auf der anderen Seite hat die Gesundheit dann schon ein paar Jahre drunter gelitten. Und dann, und das ist leider so, wir Menschen verändern uns erst dann, wenn was passiert. Oder ändern dann manchmal Sachen, wo man, wenn
so ein Schuss
krank
vom Buch
ist oder wenn irgendwie an einem Freund was passiert ist. Und wenn du einfach so einen Warnschuss kriegst, erst dann tust du dich irgendwie ändern. Und das war auch bei mir so der Fall, ja. Da habe ich gelernt, immer höher, schneller, weiter. Und das sind wir wieder bei Selbstliebe, höher, schneller, weiter, immer geht's nicht. Deswegen musst du auch immer mit dem zufrieden sein, was du hast. Auch mal sagen, wichtig ist, den Erfolg auch mal genießen. Das können viele zum Beispiel nicht. Ich konnte das auch nicht.
Ja, was heißt das denn, den Erfolg genießen? Wenn deine Freude darin besteht, möglicherweise Dinge zu erreichen. Also es kann ja auch sein, dass das Erreichen an sich, das Jagen an sich, das will ich gar nicht bewerten, dass das deine Freude ist. Und dann ist dieses Verharren, das habe ich in vielen Gesprächen, hier habe ich so den Eindruck, dass das zur Ruhe kommen für viele gar nicht aushaltbar ist. Das zur Ruhe kommen gleichgesetzt wird mit Stillstand und Stillstand gleichgesetzt wird mit, nee, das ist schlecht.
Ja, ich weiß, kenne ich auch von mir, aber auf der anderen Seite nochmal, ich sage, wenn ich Erfolg genießen, heißt das, was du erreicht hast, das mal zeitlang genießen, bewusst.
Aber einfach, was heißt denn genießen?
Das heißt, einfach mal dir nicht neue Ziele sofort setzen. Erstmal mit dem zufrieden sein. Erstmal damit darin sozusagen baden und das einfach mal auf dich einwirken lassen. Mal Revue passieren lassen. Und das mache ich zum Beispiel mittlerweile. Wenn ich dann irgendwie um 12 Uhr aus der Arbeit rausgehe, drehe ich extra mit dem Auto eine große Runde und höre mir Musik. Meistens so melancholische Lieder. Das tut mir einfach gut. Das bringt mich runter. Und dann tue ich einfach mal Revue passieren lassen und sage, okay, wo warst du, wo bist du jetzt? Und das ist für mich ein Genuss. Aber wenn ich auf einmal hergehe und sage, okay, was ist als nächstes dran? Was kommt danach? Dann bist du immer so getrieben. Ich will das nicht mehr. Ich will einfach mal die Ruhe genießen, einfach das, was ich erreicht habe, einfach für mich mal mitnehmen. Und auch mal, das ist für mich auch mittlerweile ein Stück Luxus geworden, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin am Abend nicht im Restaurant bin und essen gehe. Früher habe ich das nie gemacht. Das ist für mich jetzt zum Beispiel, das ist für mich Genuss, wo ich sage, okay, jetzt bist du so gut aufgestellt, du hast genug Mitarbeiter, Vertraue auch loszulassen, ist auch ein Stück Genuss. Und jetzt heute Abend tust du einfach mal die 2-3 Stunden einfach mal abschalten. Ne, so.
Und wenn du dann essen gehst, kannst du dann auch wirklich diese
Boah, die Frage schon mal wird mir so aufgestellt.
Ja,
ich weiß,
tut
was
mir
kommt.
Leid,
ich
das,
weiß,
ist, ein, das ist ein Ball, der vorm Tor liegt. Entschuldige bitte. Also ich stelle mir vor, dass du da sitzt und dir sagst, nein, ich gucke jetzt nicht, nein, ist egal. Ist egal, dass der Tisch, dass das Glas ein bisschen, dass da ein bisschen Kalk ist. Es ist egal, dass der Teller ein bisschen schief steht. Ist egal, das Brot, naja, das Brot ist nicht ganz. Kannst du aufhören damit?
Nicht immer. Also wenn ich weiß, dass es ein Top-Restaurant ist, das siehst du eigentlich. Also ich bin ein sehr detailbesessener Mensch, sage ich jetzt mal. Ich sehe, so auf ganz kleine Details achte ich. Und wenn die passen, dann weiß ich auch, dass der Rest auch passt. Das geht bei mir schon los, wenn ich in ein Restaurant reinkomme und das Restaurant riecht gut, zum Beispiel. Ich sehe, es riecht gut und es ist sauber und ich sehe, es ist kein Krümel auf dem Boden und so. Das ist für mich zum Beispiel, dann sage ich, okay, läuft schon mal sehr gut. Und dann setzt du dich hin und dann weißt du, das fühlst du einfach, ja. Und dann manchmal ist es halt auch umgekehrt und dann kommt das Schlimmste ist immer, dass du das Essen immer bewertest und da kannst du halt, und dann gibt es wirklich, entweder ist es so gut, dass du abschaltest und sagst, wow, toll, oder es ist manchmal so schlecht, wo du sagst, oder für dich schlecht, ja, wo ich sage, ey, komm, Augen zu und durch, dann ist es halt so, dann trinke ich halt einen Schluck.
Und wenn es gut ist, schaltest du dann ab oder kommt dann nicht dein innerer, okay, dann wie viel Kümmel könnte da dran sein, wenn ich das jetzt selbst kochen würde, na.
Ja, das ist meistens immer so bei den ersten ein, zwei Gängen so. Und dann, wenn die überzeugen, dann mache ich das nicht mehr. Und dann sage ich, wow, toll. Also habe ich ganz anders. Okay. Dann schalte ich dann ab, ja. Eigentlich schlimm, gell? Die Frage hat mich mal der Fatih Akin gefragt, ne? Also Regisseur Fatih Akin, mit dem bin ich befreundet, hat gesagt, du, wie ist es, wenn du essen gehst? Du analysierst doch gleich das Essen und so. So, ja, das mache ich schon. Aber ist doch bei dir doch auch nicht anders. Wenn du einen Film guckst, ist doch auch nicht. Er hat gesagt, die Kamera muss dahin kommen, der Schauspieler hätte so reagieren müssen. Sagt er, ja, ist bei ihm auch so.
Ich glaube, das geht uns allen so. Und das ist, wenn ich Interviews mir anhöre oder so, dass ich denke, wieso fragst du das denn jetzt nicht? Oder wieso, ich könnte auch meine eigenen wahrscheinlich nicht hören. Da würde ich wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, wieso frage ich das denn jetzt? Ja, also insofern, wir sind ja auch streng mit uns selbst. Gut, als nächstes spielen wir Pink. Auch die war schon zu Gast. Wir hören zuerst den Song. Ja. Und dann kannst du ja die, ich weiß nicht, ob es dazu eine Geschichte gibt, kurz erzählen, wie ihr euch begegnet seid.
You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around, that's right.
Pink, diese außergewöhnliche Pink, Künstlerin. Pink,
tolle Farbe, ne?
Tolle Farbe, ja, tolle Farbe, aber auch eine tolle Frau, eine tolle Künstlerin, sehr kraftvoll, tolle Performerin, macht super Bühnenshows. Welche Geschichte gehört zu diesem Song?
Ja, Pink ist, also erstens mag ich sie, sie ist da sehr straight und hat auch eine großartige Einstellung, was die Kindererziehung, ja, sie hat ja zwei Kinder und vielleicht mittlerweile auch mehr, weiß ich jetzt nicht, aber damals habe ich mal ein Interview von ihr gelesen, dass sie ihre Kinder sehr normal und einfach und mit gewissen Werten erzieht und das finde ich stark, ne? Das Normale, das ist immer eigentlich am besten. Und Pink war das so, Pink war mal bei uns auch essen, damals im Lehmbach und die war plötzlich Nachmittag haben wir eigentlich gar keine Küche und sie war da, wollte was essen und dachte ich, okay, weil sie einen Tag später musste sie ein Konzert in München
geben. Darf ich kurz fragen, wenn sie in Deutschland tourt, ist es oft so, dass sie sich ein Fahrrad leiht und so auch recht unerkannt
total
durch die
unerkannt.
Stadt fährt? Also das heißt, sie war auch allein da ohne Entourage?
Ja, nee, überhaupt gar nicht. Sie war mit ihrem Boyfriend, also mit ihrem mittlerweile Mann, war sie da und dann fand ich, was, Pink bei uns? Auch ohne Reservierung einfach reingekommen.
Hast du sie gleich erkannt?
Ja, ich nicht, die Kellner erstmal und dann bin ich auch zu ihr. Und dann haben wir dann ein paar kleine Kleinigkeiten gemacht und dann war das so, wollte ich ein Foto mit ihr haben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist heute privat da, sei mir nicht böse. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, alles gut, das schätze ich, ist alles in Ordnung, verstehe ich auch, habe ich gesagt. Damals habe ich es aber nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, damals habe ich nicht verstanden und mittlerweile verstehe ich es, manchmal bist du auch privat und willst einfach nur deine Ruhe haben. Und dann war das so, ich habe ein Prinzip gehabt. Ich habe gesagt, ich will nur von zwei Menschen auf der Welt eigentlich ein Foto haben.
Oh, lass mich raten. Kann ich drauf kommen?
Bestimmt.
Zwei Männer sind es.
Männer, ja.
Ja, okay. Und leben beide noch inzwischen?
Nee.
Einer davon ist tot?
Beide.
Beide sind tot?
Ja.
Okay, haben Sie was mit Gastronomie? Paul Bocuse ist der eine?
Nein.
Lebt er noch?
Nee, der lebt auch, glaube ich, nicht mehr.
Okay, aber haben Sie was mit Küche zu tun?
Nein.
Haben Sie was mit Fußball zu tun?
Einer ist Fußballer oder Ex-Sender, früher Fußball gespielt und einer ist Musiker.
Naja, Beckenbauer hattest du ja zu Gast. Wer war es auch nicht?
Nee.
Warte mal, einmal möchte ich noch raten. Gib mir mal für den Nicht-Fußballer bitte. Oh, es ist kein deutscher Fußballer, richtig?
Nein, kein Deutscher.
Es ist ein Südamerikaner. Ja. Was ist Pelé?
Nee, Maradona.
Okay.
Maradona
ausgerechnet. Ja, ich war
so ein riesen Maradona-Fan. Und der zweite ist Michael Jackson. Ich wollte nur von den zwei in meinem Leben mal ein Foto, wenn es mal die Möglichkeit gibt, wollte ich mit denen ein Foto haben oder machen. Das hat leider nicht geklappt. Das ist halt einfach so. Und mit Pink habe ich gesagt, okay, komm, jetzt wurscht, jetzt mach mal mit Pinken. Und danach sagt sie noch nein und dann war die Enttäuschung natürlich dementsprechend sehr hoch. Wie kannst du den Ali abweisen? Nein, er wollte nicht, habe alles gut. Dann habe ich gesagt, okay, dann nicht. Dann ist es so. Und deswegen jetzt die Geschichte. Aber ich schätze sie als Menschen einfach sehr, deswegen auch das Lied.
Und wo hätte das Bild dann gehangen mit Michael Jackson? Hätte das in deinem Restaurant gehangen?
Nee, zu Hause. Also ich weiß, es ist so ein bisschen umstritten, aber ich war halt damals ein riesen Michael Jackson-Fan. Ich habe ihn geliebt, wirklich. Ich weiß,
großartiger Musiker.
Großartiger Musiker, vor allem super getanzt und das war so für mich der Musiker überhaupt. Ja, ich weiß auch noch, als er mal in München ein Konzert gegeben hat, haben wir, glaube ich, 5 Stunden vor dem Hotel auf den gewartet. Und dann irgendwann ist er gekommen, hat seinen Hut vorm Gesicht und dann direkt reingegangen. Also wir haben ihn eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja, da war ich Teenager, alles gut.
Muss man sich, ich glaube, es gibt keine Hörerin oder keinen Hörer, die das nicht irgendwie kennen. Also bestimmt, man ja, ist, ne? Ich finde auch dieses Fansein, das gehört dazu. Bei irgendjemandem muss man mal Fan gewesen sein. Hauptsache, man ist das nicht. Also ich finde es komisch, wenn Menschen noch mit 50 so anderen hinterherreisen und dann irgendwo stehen an so Ausgängen und sich Autogramme geben lassen. Das hat sich mir noch nie erschlossen. Ich habe auch überhaupt die Idee des Autogramms hat sich mir nie erschlossen.
Oh, das hab ich auch öfter.
Erklär's mir.
Nein, ich krieg öfter mal so ein Schreiben. Wir sind ein riesen Fan von dir und kannst du uns 3 bis 5 Autogrammkarten so unterschreiben und schicken?
Das ist doch schon
das Beste. So, da wusste ich auch nicht. Dann gucke ich letztens, auf eBay verkaufen sie die Autogrammkarten. Das ist auch so eine Geschäftsidee, sag's so dir.
Aber jetzt sag mir mal.
Kostet nur 3 bis 5 Euro, aber egal.
Jetzt gehen wir mal von denen weg, die daraus ein Geschäftsmodell machen. Shame on you. Aber was hast du davon? Was hast du davon, wenn du ein Foto hast mit einer Unterschrift, manche Menschen lassen sich das auch noch eben zuschicken. Das heißt, du bist dieser Person nicht mal persönlich begegnet, sodass man sagen kann, da ist die DNA irgendwie noch unserer beiden Hände auf dem Papier.
Mache ich auch, ich schicke auch viel. Ja, aber ich glaube, das hat damit was zu. Vielleicht, ich glaube, es gibt Menschen, wie bei manchen Menschen, die Religion denen Halt gibt, gibt es manchmal auch so Hardcore-Fans, wo die wirklich hinter ihren Idolen reisen, weil die einfach. Die haben so Sehnsucht, wenn sie die nicht sehen oder vielleicht so den Kontakt zu denen nicht haben. Also es ist natürlich nicht immer gesund, da muss man aufpassen. Ich glaube, da holen sich ein bisschen auch so Halt, habe ich so das Gefühl. Weil warum machst du das dann? Warum reist du denn jedem Künstler hinterher und um Autogramm zu holen?
Ja, also ich glaube, die Leute, die das noch machen als erwachsene Menschen, haben da wirklich möglicherweise, was weiß ich, was sie damit kompensieren. Und es ist vielleicht auch so ein Griff nach den Göttern. Weil letztendlich, ich meine, ja, jemand wie Michael Jackson, von dem du eben, oder auch Mick Jagger, letztlich sind sie ja gar nicht mehr als du oder ich oder die Personen, denen wir jetzt gleich begegnen, wenn wir rausgehen. Sie sind nicht mehr de facto. Sie sind vielleicht weltbekannt. Sie haben aus ihrem Talent und ihrer Disziplin und vielleicht noch ein bisschen Glück ganz viel gemacht und über Jahrzehnte, ich will das überhaupt nicht schmälern, aber sie werden aufschauen zur Chirurgin, die ihr Knie wieder in Ordnung bringt, wenn sie Schmerzen haben. Ich meine damit nur, ne, wir sind so, also wir Menschen blicken so, dieses Star-Sein oder Menschen zu Stars machen, dabei vergessen wir manchmal, dass das wirklich jetzt kein, das ist, die sind das nicht sind
keine,
besser
die haben
wir.
Keine Supermächte, die haben nicht irgendwie irgendwas, was
Superkräfte,
Superkräfte, Supermächte, die sind auch nicht besser, bei denen ist der Tag auch nur 24 Stunden, um Gottes Willen, also die stehen auch morgens auf und müssen erstmal Gesicht waschen und so weiter und so weiter.
Ich muss da niemanden belehren, ich wollte nicht belehrend rüberkommen. Ich sehe nur manchmal auch so bei Social Media, dass mir das zu schnell geht, dass Menschen, die einfach nur, weil sie an einem Pool stehen und ihr Gesicht über einen Filter gezogen haben, so unendlich und gar nicht mal was Geistreiches absondern, so blind geliebt und verfolgt werden. Ne? Und da denke ich so, okay, ein bisschen mehr Substanz kommen.
Das hat, glaube ich, mit dir selber was zu tun, oder? Ich glaube, wenn du weißt, also ich glaube, wenn du kannst ja Fan sein von irgendjemandem oder jemanden toll finden oder die Arbeit, die Person macht, toll finden. Aber wenn du auf einmal hergehst und irgendwie die Person über dir siehst, dann ist das, glaube ich, schon, das ist nicht mehr. Da muss man sich schon Gedanken machen.
Also spielerisch oder so, ne? Ja. Dass man so jemandem zujubelt und so, das verstehe ich schon total.
Ja, genau, aber das ist ja in Ordnung. Genau. Aber immer genau. In dem, was er oder sie, je nachdem, was sie ja tun. Ne?
Michael Jackson hören wir jetzt, Billie Jean. Radio 1, die Hörbarust, eine Sendung, die Sie von 14 bis 16 Uhr jeden Sonntag auf Radio 1 hören können. Und wenn Sie andere Pläne haben, dann haben Sie die Möglichkeit, alle Gespräche mit Judith Holofernes, Robert Habeck, Martin Rütter, Jochen Distelmeier, Dirk van Lozo, Eva Karl Faltermeier, Adriana Alteras, Mimi Fiedler, Gero von Böhm, zahllosen anderen Menschen noch als Podcast nachzuhören übers Radio 1 Archiv, über die ARD Audiothek oder noch andere Podcast-Plattformen. Zu Gast ist heute der Sternekoch Ali Güngörmüş. Immer schneller, sage ich es. Und ich los ging dein Leben. Wir waren da eben schon, bevor wir wieder weggegangen sind, 1976 in Pagu in Ostanatolien. Das ist ein kleines Dorf, das hast du uns schon gesagt. Du bist das mittlere Kind. 6 Geschwister. 3 Brüder und 3 Schwestern.
Ja.
Hilf mir bitte mal, dein Zweitname ist Haider?
Haider.
Haider.
Ali Haider heiße ich, ja.
Und Haider hieß auch ein Bruder.
Ein Bruder von mir, ja. Den ich leider nie kennengelernt habe, weil als meine Mutter schwanger war, also ich in Mamas Bauch war, ist mein Bruder mit 14 auf dem Weg nach Deutschland verunglückt und ist gestorben. Und das war so, dass er war damals 14, also das haben sie mir mal erzählt, und mein Vater wollte ihn mit nach Deutschland nehmen, dass er hier halt dann eine Ausbildung macht und in Deutschland halt dann auch lebt mit ihm zusammen, weil der Papa war auch alleine. Und dann gab es halt dann irgendwie unterwegs, gab es einen Autounfall und da ist der gestorben. Und meine Mutter hat mal zu mir gesagt, sie war hochschwanger und hat geträumt in der Nacht, wo das passiert ist. Und dann habe ich gesagt, was? Und dann hat sie gesagt, ja, ein alter, weiser Mann mit einem langen Bart, mit einem weißen Gewand hat ihr gesagt, zugeflüstert, ich werde dir einen Sohn wegnehmen, aber den gleichen gebe ich dir wieder zurück.
Oh.
Ja, und das war schon so, puh, und natürlich sowas. Und das hat sie dann klar erzählt, als sie dann hat sie auch Tränen in den Augen gehabt. Und dann hat sie gesagt, als du dann geboren bist, du bist 2 Monate später geboren, und als ich dich dann im Arm hatte, hast du wirklich 1:1 wie er ausgesehen. Und dann hat sie denselben Namen, also seinen Namen sozusagen mir wiedergegeben. Also, er hieß auch Ali Haider, ja. Ja, es ist jetzt manchmal so ein bisschen, es ist natürlich jetzt sehr emotional und so alles, aber wenn ich einmal im Jahr in Pago bin und wir dort dann in so einem Familiengrab sozusagen besuchen und dann steht dann Grabstein Ali Haider Güngörmüş, dann ist es schon für mich ein komisches Gefühl, ne? Ja.
Was für eine Bürde. Also wie ganz viele Sachen gleichzeitig, ne? Deine ja. Arme Mutter natürlich, wie furchtbar muss das sein? Aber was für eine Bürde für dich, dass du gar nicht frei, also ich meine, hat man dir das Gefühl gegeben?
Man hat mir das Gefühl immer, also ich habe immer das Gefühl gehabt, eine besondere Stelle in der Familie zu haben. Oder ich habe eine besondere Stelle in der Familie.
Was heißt denn besonders?
Ja, weil ich einfach auch immer, wegen dem Namen. Das war schon, und dann haben sie immer wieder gesagt, du siehst aus wie dein Bruder. Das haben sie dann immer später auch immer gesagt, ja, auch die Cousins und Onkel und so weiter. Ja, und ich bin auch der Einzige, der grüne Farben, also grüne Augen hat, sage ich jetzt mal. Auch mit
das hatte
Farben,
er auch.
Ja, hat er auch, und wir sind 7 Geschwister und ich bin der Einzige in der Familie. Und Auf der anderen Seite, das war damals, habe ich das als Kind natürlich genossen, ja. Da habe ich gesagt, wow, toll, mich mag ja jeder und ich bin everybody's darling und so. Später so, als ich dann irgendwie immer älter wurde, habe ich gesagt, boah, eigentlich ist es auch Druck, ne? Es ist auch Druck und eigentlich ist das auch nicht schön, ne? Dass sie eigentlich den Namen, seinen Namen dir gegeben haben und das ist auch so ein bisschen, auch Verantwortung, ne? Denn auch den Eltern gegenüber und das ist, ich weiß nicht, manchmal ruft meine Mutter mich an und sagt, du hast dich jetzt lange nicht gemeldet, ich mache mir Sorgen, passt du bitte auf dich auf? Und es ist so ein bisschen auch, hat auch ein bisschen damit was zu tun, glaube ich, dass sie immer das, sie hat das, glaube ich, noch nie so richtig verarbeitet. Damals gab es auch keine Psychologen dort und so. Und,
wenn es die gegeben hätte, wenn man wahrscheinlich nicht, also ne, das ist auch so eine Generation, nicht, ja. Die sich dem wahrscheinlich ja. Auch gar nicht.
Mein Vater kann über das Thema, oder generell beide eigentlich reden nicht über das Thema. Immer, ich habe das immer wieder mal angefangen, aber die erzählen so ein paar so Bruchstellen, aber so richtig in die Tiefe gehen sie nicht, weil sie sagen, nee, wir können nicht darüber reden. Die haben das nie abgeschlossen, beziehungsweise nie akzeptiert.
Man kann ja auch wütend werden, also man kann sich geschmeichelt fühlen, man kann ja auch wütend werden und sagen, seht mich doch mal als der ich bin, ne? Dass man so denkt, seht ihr mich jetzt wirklich als euren Ali oder habt ihr immer noch irgendwas im Kopf, was mein Bruder vielleicht mal war?
Ich kannte ihn ja nicht, ich weiß es ja nicht, wie er war, was ich immer so gehört habe, war, er war sehr, sehr mutig und sehr stark und sehr aufmüpfig und war auch sehr, teilweise schon sehr, auch der Mama gegenüber, weil Papa war ja in Deutschland schon sehr, sehr hart. Ich bin es ja überhaupt gar nicht so. Also ich habe da...
Dann hast du sowieso eine ganz andere Persönlichkeit.
Ich gehe mal davon aus, ich bin ja ich und er war er und ich bin ja eher da viel, viel ruhiger, barmherziger, sozialer und auch fleißig, tüchtig und so. Und ich bin da überhaupt gar nicht so, wo ich dann... sage ich jetzt mal, ich bin ja nicht unruhig, sagen wir mal so. Er war sehr unruhig, sehr umtriebig, sehr unruhig und sehr, ja, sehr macho.
Ja?
Ja? So, ne, im Teenageralter, ja.
Das muss schwierig gewesen sein, oder ich kann mir vorstellen, dass es schwierig war für deine Mutter, wenn dort, da war ja wahrscheinlich gar nicht so viel los, könnte ich mir vorstellen, da in diesem Dorf, in dem ihr gelebt habt. Später oder wenig später hat das auch dazu geführt, dass deine Mutter den Wunsch hatte, okay, entweder wir gehen jetzt nach Istanbul oder wir gehen nach Deutschland, weil sie wahrscheinlich auch mit den heranwachsenden Söhnen unsicher war, was da passiert. Ich glaube, es war auch ein PKK.
Das war auch so. Es war politisch die Zeit nicht gerade so ruhig, es war eher unruhig. Und da hat die Mutter schon auch Angst gehabt, okay, die Kinder werden jetzt immer älter und die wachsen ohne Vater auf jetzt. Ne? Sie kann ja alleine als Frau nicht irgendwie so viele Kinder und noch das ganze den Bauernhof bzw. die Landwirtschaft alles betreiben.
Das müssen wir vielleicht noch, entschuldige, wenn ich dir so ins Wort falle, also Mitte der 60er ist dein Vater nach München gegangen, er hat als Schweißer gearbeitet.
Richtig, ja.
Und ist das ganze Jahr über weg gewesen. Das ist nicht unüblich gewesen. Es gab dieses Anwerbeabkommen, ne, zwischen vielen Ländern und Deutschland. Das war so nach außen hin Win-Win. Die jeweiligen Länder versprachen sich auch einen Know-how-Transfer, ne? Wenn die Leute dann wieder zurückkommen. Das war ja eigentlich ganz anders geplant.
Ja, mein Vater hat auch gesagt, der ist, glaube ich, 66 nach Deutschland und hat gesagt, er wollte auch nur 5 Jahre in Deutschland bleiben und dann da ein bisschen arbeiten und Geld sammeln und dann, wenn er dann zurück wieder in Pago ist oder in Tunjil ist, und dann für seine Familie zu sorgen. Aber das, dann hat er gesagt, ja, aus den 5 Jahren sind 10 Jahre geworden, aus den 10 Jahren sind 15 Jahre geworden und dann ist man hier geblieben. Und Mama hat dann am Ende dann doch Druck gemacht, wo dann Papa dann eingelenkt hatte, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, sie kann das nicht, sie muss gucken, sie ist eine Frau, ich kann das nicht, es sind Jungs auch dabei und politisch ist es alles nicht gerade sehr ruhig, sondern sie hat auch Angst, dass wir auch, sage ich jetzt mal, manipuliert werden von Anhängern, je nachdem welcher Seite und so. Und entweder wir gehen nach Istanbul oder nach Deutschland. Und dann hat Papa dann irgendwann Ende 86 dafür, also alles dafür getan, dass wir nach Deutschland gekommen sind. Ja.
Wie gut für uns, weil sonst säßen wir auch heute gar nicht uns gegenüber.
Auch sehr gut für mich. Nein, es war schön.
Okay, wir spielen jetzt Snap, I Got the Power. Und dann geht's weiter im Leben von Ali Güngörmüş.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
Radio 1. Hörbar Rost.
Zu Gast in der Hörbar Rost ist heute der Sternekoch Ali Güngörmüş, der 1976 in der Türkei zur Welt kam. Bevor wir jetzt also mit dir Weihnachten war's, nach Deutschland kommend, du bist 10 Jahre alt. Du hast es in dem Gespräch eben schon skizziert, das war eine Kindheit, was man nicht hat, das kann man nicht, was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Ihr habt seid mit den Geschwistern aufgewachsen, mit Pflichten, mit Aufgaben, mit Tieren, mit einem Obstgarten, mit einem Gemüsegarten und ohne Luxus. Und du hast auch mal gesagt, ohne Spielzeug.
Ja.
Denn wahrscheinlich, also man kann sich das, ich glaube, wer hier sozialisiert wurde oder jetzt in dieser Zeit sozialisiert wird, kann sich das gar nicht vorstellen. Wie soll das denn gehen? Wie kein Spielzeug? Das ist dann wahrscheinlich, keine Ahnung, ihr habt dann geangelt oder mit den Tieren oder miteinander auch als Geschwister.
Ja, wir haben halt immer so ganz einfach, also das Einzige, was wir hatten, waren Mummeln und ab und zu mal so ein Plastikfußball, ja. Und wenn du dann Fußball gespielt hast und der Ball dann mal, ich sag jetzt mal, ins Gebüsch geschossen hast und da waren irgendwie, keine Ahnung, welche Disteln und doch, und dann ist es kaputt gegangen. Okay, ja, das war klar. Das Einzige, was wir hatten. Und dann gab es halt, wir haben halt ab und zu auch Sachen gebastelt halt. Die waren auch da sehr kreativ als Kinder, ne. Das hast du aus dem Draht, hast du irgendwas gebastelt, hast du halt damit gespielt oder hast du aus dem Holz irgendwas gebastelt. Also wir waren da schon kreativ. Und es gab auch kein Geschäft, wo wir irgendwie hingegangen sind und irgendwelche Süßigkeiten gekauft oder irgendwelche Spielsachen gekauft. Gab es halt einfach nicht. Und
wenn der Vater aus Deutschland kam,
dann wahrscheinlich. Wenn der Vater aus Deutschland kam, dann gab es einmal
Sachen mitgebracht.
Ja, da hat er vor allem Schokolade, die haben geliebt, ja. Und das war gut. Gummibärchen und Schokolade, das weiß ich noch. Und ich habe als Kind nicht mal ein Teddybär gehabt. Das habe ich mal in einem Interview gesagt. Ich habe als Kind nicht mal ein Teddybär gehabt. Und dann hat die Redaktion vom Kochs Anders mir mal so einen kleinen Teddybär geschenkt. Da war ich, glaube ich, 35, 36. Also fand ich süß. Und ja, aber das ist wirklich so. Das, was du nicht kennst, vermisst du auch nicht. Du kennst es ja nicht anders. Natürlich, wenn wir dann mal in der Stadt waren, wussten wir, dass da auch Spielsachen gibt und so weiter. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber wir haben es halt nicht gekauft. Bei uns war auch immer, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie viel Geld hatten und so, überhaupt gar nicht. Also es war, in erster Linie war es den Eltern wichtig, dass wir was zu essen haben. Und dann kann man die anderen Sachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so schön, ich bin so glücklich, dass ich so eine Kindheit hatte. Ich sehe das jetzt an meinen Kindern.
Du hast drei Kinder, muss man sagen.
Ich habe drei Kinder. Mhm. Ich sehe das an meinen Kindern, in was für einer Luxus die aufwachsen. Wenn Weihnachten auf einmal nicht ein, zwei Geschenke unterm Weihnachtsbaum sind, sondern 3, 4, 5, weil der noch was schickt und der noch was schickt und hin und her, wo die Kinder ein Paket nach dem anderen aufreißen und das Geschenk angucken und sagen, wow, und dann das nächste und das nächste, wo ich sage, schau mal, das, ne, er schätzt das gar nicht eigentlich oder die schätzen das gar nicht, weil warum nicht nur eine Sache, wäre doch besser gewesen, ne? Und das sehe ich, sage, okay, Gott, also eigentlich ist es schön, was ich erlebt habe oder wie ich aufgewachsen bin, weil ich einfach das nicht kannte und jetzt sehe ich das aus anderen Augenwinkeln und das ist eigentlich das Tolle, ja. Deswegen sage ich immer, ich bin eigentlich ein sehr glücklicher Mensch, weil ich auch das mitbekommen habe.
Hast du auch das Know-how deiner Mutter mitbekommen, und zwar bevor du nach Deutschland gekommen bist? Hast du da deiner Mutter beim Kochen geholfen?
Im Pago habe ich der Mama nicht beim Kochen geholfen, weil da war ich noch sehr klein, aber was ich gemacht habe, ich habe im Garten immer ihr geholfen. Also wenn sie dann gesagt hat, holen Tomaten oder wir müssen jetzt mal ein bisschen die Tomatenpflanzen zurückschneiden oder Tomaten pflücken oder Auberginen und so weiter. So, allgemein einfach im Garten oder auch was die Obstbäume angeht und so, da habe ich ihr schon geholfen. Oder wenn sie zum Beispiel Linsen sortiert hat, haben wir dann ihr zum Beispiel, gibt es manchmal so Steine, kommen dann in Linsen vor und dann hat sie gesagt, stimmt, ja, müssen wir dann mal auserlesen. Mhm. Ja, genau, und dann haben wir solche Sachen, habe ich ihr schon geholfen. Also in der Küche habe ich der Mama geholfen, als wir dann in München waren. da habe ich ja schon, weil nach der Schule hatte ich Zeit und habe ich gesagt, okay, ich schaue mal dir zu. Und dann hat sie gekocht und ich habe ein bisschen zugeschaut, ab und zu habe ich eine Zwiebel geschnitten und so. Da ging das eigentlich so ein bisschen los.
Ja. Wo seid ihr gelandet? Also ihr seid 1986 nach Deutschland gekommen, nach München. Hatte euer Vater eine Wohnung organisieren können, die groß genug war für euch alle?
Ja, genau. Es war Weihnachten 86, sind wir nach Deutschland und dann hat er München, in München Zentrum hat er ein Vier-Zimmer-Wohnung gemietet gehabt und die Mädels haben in einem Zimmer geschlafen, die Jungs in einem anderen Zimmer und dann gab es ein Schlafzimmer für die Eltern, Wohnzimmer und Küche, das war es dann eigentlich auch schon, ja.
Verzeih, wenn ich diese Frage so blöde stelle. Ihr hattet keinen Strom, das heißt, ihr hattet keinen Fernseher, bist du 10
im Pago meinst du, oder? Ja.
Das kann auch bedeuten, dass du gar nicht, also ich weiß nicht, wie seid ihr nach Deutschland gekommen? Seid ihr mit dem Auto gefahren?
Nein, wir sind erstmal von Pago nach Istanbul. In Istanbul haben wir drei oder vier Tage, weil dort waren noch eine ganzen, wegen dem Visums Angelegenheiten, glaube ich. Und dann sind wir nach Deutschland geflogen. Also nach
geflogen?
München geflogen?
Also ich meine, ich wollte gerade sagen, nicht nur zum ersten Mal im Flieger, sondern bitte, was ist das? Wenn du es aus dem Flugzeug nicht kennst und vielleicht auch nicht von...
Aber das war schon alleine schon die Fahrt von Pago nach Istanbul. Unterwegs haben wir dann Züge gesehen, also Eisenbahn gesehen. Dann kommst du irgendwann kurz vor Istanbul, siehst du zum ersten Mal in deinem Leben das Meer. Dann siehst du zum ersten Mal in deinem Leben zum Beispiel so ein Schiff. Das kennst du ja nicht. Dann sagst du, okay, natürlich hast du davon gehört, warst ja auch in der Schule, so ist es nicht alles, aber aufgestanden, ich weiß noch, im Bus aufgestanden und das Meer angeguckt, wow, so sieht ein Meer aus, wow, ach, das sind die Schiffe und so. Das war schon so, ach, schön, aber ich muss, ja, und dann waren wir am Flughafen, weiß ich noch, da waren wir am Flughafen, die Mutter mit uns Kindern und wir saßen da nur und dann kam dann ein Herr auf uns zu, hat er mich gefragt, ja, wo geht's hin? Dann habe ich gesagt, ja, nach München zu meinem Papa. Dann hat er gesagt, Papa lebt in München. Ich so, ja. Und dann sagt er, okay, wann fliegt ihr? Und wusste ich ja nicht, dann hat Mama irgendeine Uhrzeit gesagt. Dann hat er gesagt, oh, ihr müsst euch aber beeilen, weil nicht, dass ihr den Flieger verpasst. Und wir so, oh, was müssen wir denn machen? Und wirklich, dann hat er gesagt, ihr müsst also Passkontrolle, ihr müsst den Koffer abgeben und dann dadurch. Ja, ja doch, das agiert. Ja, meine Mutter war Analphabetin, wir wussten das halt nicht. Und das ist das, was ich so später auch in der Schule, als ich dann in Deutschland in der Schule war, hatte ich schon Schwierigkeiten bei Hausaufgaben, verstehst es
du nicht? Du hast gar kein Deutsch erst
gesprochen.
Nein,
ich habe gar kein Deutsch gesprochen.
Du bist 10 Jahre
ja,
und hast
es ist so manchmal, ich sage mal, dann wünscht dir manchmal, egal ob das in Istanbul oder am Flughafen war oder später auch in der Schule oder ob das mit Hausaufgaben war, auch später in der Berufsschule und so, manchmal sagst du, oh Gott, warum ist keiner da, der dich mal einfach an die Hand nimmt und sagt, okay, so und so und so und so. Musst es immer selber alles machen, tun, dann bist du hingefallen, bist wieder aufgestanden und wusstest ganz genau, keiner kann dir helfen, der Vater, nichts gegen die Eltern, Gottes Willen, beide keine Akademiker, ganz normale Arbeiter, Mama Analphabetin. Es gab schon manchmal so Tage, wo ich mir das wirklich gewünscht habe, warum ist keiner natürlich da, der einfach mal mir mal hilft. Vielleicht kommt auch mein Ehrgeiz dadurch, weil ich musste immer kämpfen, immer machen, immer tun. Ich will mich auch nicht beschweren, ich will auch jetzt nicht irgendwie jammern und so, aber manchmal ist das Leben schon leichter, wenn jemand einfach mal dich unterstützt. Ne? Das ist schon, das bringt dich auch weiter, so ist es nicht.
Wer hätte das von außen sein können und wie hätte man das erkennen können? Weil Familienverbunde sind natürlich auch geschlossen. Also das muss dann über ein Amt laufen oder über die Schule, dass man so ein Angebot bekommt.
Ja,
hätten deine Eltern das angenommen?
Ja, glaube ich schon. Aber ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, zum Beispiel, dass es in der Schule sowas gibt, dass jemand dir zum Beispiel einen Nachhilfeunterricht gibt, ja, wo du sagst, okay, ich gehe hin, damit jemand dir das auch erklärt, damit dir jemand auch zeigt. Sowas hätte mir zum Beispiel geholfen und auch später, auch zum Beispiel in der Berufsschule, ich war sehr gut zum Beispiel im praktischen Unterricht, aber in der Theorie war ich nicht so gut Und dann bin ich irgendwann mal zufällig, habe ich herausgefunden, dass es so ein Programm vom Arbeitsamt gibt, dass die zum Beispiel Menschen, die das halt nicht so, ne, so wie ich, dass man die halt unterstützen kann. Und ich habe da zum Beispiel die ersten zwei Jahre wahnsinnige Probleme in der Schule gehabt. Und ich dachte, die werden mich rausschmeißen. Also mein Lehrbetrieb wird mich entlassen, weil ich einfach schlecht bin. Ich habe 2 Fünfer und 1 Sechser, glaube ich, im Zeugnis gehabt. Und durch so ein Programm, da habe ich sehr viel auch Privatzeit investiert und so, was auch richtig ist, habe ich später meine Prüfung mit 1 bestanden. Ja. Und das ist halt einfach so eine Sache, wenn du siehst, er will es wirklich, aber er kann es aus eigener Kraft nicht schaffen, wenn ich ein bisschen unterstütze, ja, dann schafft er das. Und wenn solche Sachen, finde ich, sowas muss man erkennen. Ich bin jetzt auch Chef, ich bin jetzt auch, habe auch Verantwortung meinen Azubis gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber. Letztens habe ich einen wirklich tollen Spüler, der so fleißig ist und auch so wissbegierig ist, und er wollte auch immer in der Küche arbeiten. Da habe ich gesagt, du kannst das. Ich habe gesagt, weißt du was, du arbeitest nicht mal als Spüler, sondern ich gebe dir eine Ausbildungsstelle. Du arbeitest einfach, du machst jetzt eine Ausbildung und nach 3 Jahren bist du fertig und bist du einfach ein ausgelernter Koch und ist doch viel besser. Und er macht das so super. Ja, das meine ich damit. Talent sehen, den Willen sehen, die Zeit, die er investiert, sehen und das auch wertschätzen und auch solche Leute mal an die Hand nehmen. Und das habe ich mir selber damals gewünscht. Und das mache ich jetzt auch zum Beispiel.
Toll, ja. Das ist wirklich gut. Und auch einfach mal eine kollektive Anerkennung an all diejenigen, auch deiner Generation, die dann als Kinder und Jugendliche Deutsch gelernt haben und ganz viel für ihre Eltern auch gemacht haben. Ne? Ob das Menschen waren, die aus Griechenland oder der Türkei oder Italien gekommen sind und wo die Elterngeneration sich schwer tat damit, die Sprache zu sprechen, wo aber Ämtergänge gemacht werden mussten, ne? Und wo dann wirklich Kinder und Jugendliche sehr früh schon viel Verantwortung übernehmen mussten, weil sie als die Mittler, als die Übersetzer, also das ist schon, da haben ganz viele Leute ganz viel geleistet.
Ja, bestes Beispiel, meine Mutter ist dann nochmal schwanger geworden in Deutschland, die ist mit glaube ich 46 nochmal Mutter geworden. Und meine Mutter war schwanger, Papa war in der Arbeit, Mama musste zum Frauenarzt. Und ich bin dann nach der Schule mit der Mama zum Frauenarzt gegangen und habe das übersetzt. Es ist wirklich so. Und da haben wir schon viel geholfen. So ist es nicht. Ne? Aber das ist auch, wie du es halt auch sagst, musst es halt sehr schnell oder sehr früh Verantwortung übernehmen. Ne? Und manchmal bist halt letztendlich auch Kind. Ne? Hast auch manchmal
natürlich.
Verlierst du auch.
Na, also, klar. Ja. Lass mich auch diese Frage, auf der könnte ich ein bisschen ausrutschen, aber du kannst sie ja auch nur für dich oder für euch beantworten, aber was hätte es gebraucht, um deiner Mutter einen Deutschkurs nahezubringen? Weil das ist eine Sache, die ich beobachte, in der dass Familien, die in der zweiten, dritten, manchmal sogar vierten Generation in Deutschland leben, dass die Frauen, die neulich habe ich das jetzt zweimal erlebt, dass ich in so einem Wartezimmer von einem HNO-Arzt, ne, das sind ganz sympathische Menschen, so wir blinzeln uns zu und wir kommunizieren so mit Händen und Füßen, aber ich denke, warum sprichst du nicht mal rudimentär Deutsch? Also ich möchte ja dann auch nicht urteilen oder verurteilen, aber ich denke, was hätte deiner Mutter geholfen? Die hätte viel Arbeit, sie hätte nach wie vor viel Kinder, sie musste den Haushalt schmeißen, um sich diese, ich nenne es jetzt mal Freiheit der Sprache auch anzueignen.
Nein, aber deine Frage ist völlig legitim. Die Frage stelle ich zum Beispiel mir auch oder stelle ich auch mal zum Beispiel Menschen, wenn ich mit denen rede. Also ich kann nur für meine Mutter sprechen. Es ist so, sie war ja Analphabetin. Sie hat durch ihre Kinder, sie ist auch nochmal später Mama geworden und so weiter, hat sie ja immer eine Verantwortung gehabt. Egal, ob das in Pago war, auch später, auch in Deutschland, hatte sie ja immer die Verantwortung und du kannst ja nur, also auch der Wille muss ja auch da sein, ne, so ist es nicht, aber du musst natürlich auch die Zeit haben. Bei meiner Mama war das aber einfach so, vielleicht war das auch ein bisschen Gemütlichkeit, ne, kann man auch sagen, dass sie gesagt hat, weißt du was, ich bin jetzt, und das hat sie auch immer gesagt, ja, ich bin doch viel zu alt, wieso soll ich jetzt noch Deutsch sprechen? Es reicht doch, wenn ihr Deutsch spricht und mich dann unterstützt. Ich bin doch viel zu alt, was soll ich dann noch, ich habe doch gar keinen Kopf mehr.
Ich verstehe den Gedanken wirklich.
Verstehe ich auch ein bisschen verstehe ich schon. Aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn du was lernen willst, das hat kein Alter, ist egal wie alt du bist, du musst nur wollen, du musst nur sag ich jetzt mal, neugierig sein. Und ich glaube, ich finde immer, was lernen, was Neues entdecken und so weiter, das hat mit deinem Alter nichts zu tun, egal wie alt du bist, ne? Und bei ihr war das halt so, dass, weil mich das irgendwann selber gestört hat, weil es irgendwann war das zum Beispiel so. Also nochmal, wenn wir nochmal bei der Frage bleiben, das fällt mir zum Beispiel auch auf. Es gibt Leute, die haben Schule besucht, woanders. Ist egal, ob das Türkei, Griechenland, Afrika oder ist ja wurscht wo. Wenn sie aber in Deutschland sind, teilweise sind sie auch noch jung. Wenn die dann zum Beispiel, wir haben ja Förderprogramme hier in Deutschland, wenn sie das nicht in Anspruch nehmen, um noch besser zu sprechen und auch vielleicht auch für ihre Kinder, sage ich jetzt mal, hilfreicher auch zu werden und so weiter, das verstehe ich manchmal zum Beispiel nicht. Bei meiner Mama ist es so, verstehe ich nur ein bisschen auch wiederum nicht. Sie habe ich zum Beispiel mit 62 in die Volkshochschule geschickt und hat dann Lesen und Schreiben gelernt.
Wow.
Ja, ich habe sie gezwungen.
Wow.
Ja, weil mich das genervt hat. Weil mich das auch nicht nur genervt hat, weil mich das auch emotional mitgenommen hat. Ich war damals in Hamburg und als ich danach in München war, habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal alle zusammen mit der Familie essen gehen. Wir waren insgesamt 15, 20 Leute. Und dann hat sie eine Speisekarte bekommen. Und dann hat sie eine Speisekarte rechts und links so hin und her gewendet und hat geschaut. Und dann hat meine Schwester gesagt, Mama, was guckst du in die Speisekarte? Du verstehst doch eh nicht, du kannst doch eh nicht lesen. Und dann hat sie Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, ich wollte immer in die Schule gehen, aber euer Opa hat mir das nicht erlaubt, weil ich ein Mädchen war oder bin. Weil ich eine Frau bin, Mädchen bin. Und hat gesagt, Mädchen, Mädels gehen nicht in die Schule, weil die heiraten irgendwann und gehen eh zu leben in einem anderen Haushalt. Und es hat mir so weh getan. Und dann bin ich nach Hamburg, das hat mich so wirklich so 3-4 Wochen beschäftigt. Und habe ich in München angerufen, in der Volkshochschule habe ich ihren Platz besorgt. Und sie ist dann auch hingegangen und hat dann wirklich in 2 Jahre lang Lesen und Schreiben gelernt. Und das ist gut. Weil ich immer gesagt habe, wie kann sie denn das? Also sie kann ja, sie sitzt im, also sie geht in ein Flugzeug rein, sie muss ja ihren Platz suchen. Wie macht sie dann das und so weiter?
Es leben unglaublich viele Menschen in diesem Land, die gar nicht aus anderen Ländern gekommen sein müssen, die Analphabetinnen und Analphabeten sind und sich wahnsinnig kreativ, wo Jahrzehnte gar nicht auffliegt, dass sie nicht lesen und schreiben können. Da gibt es unglaublich viele, ich nenne es jetzt Tricks, aber einfach so eine sehr kluge Infrastruktur. Also Menschen
die
investieren,
ja.
Ja, oder man erkennt so Mechanismen, ich habe gerade meine Brille nicht dabei, können Sie das mal bitte mir vorlesen, wo sind wir denn gerade? Also ich ziehe da auch meinen Hut vor. Ich glaube nur, der Stress, den man immer hat, wenn man mit einer Situation konfrontiert wird, von der man nicht weiß, wie geht die jetzt aus, ist höher als die Kraft, die man dann wahrscheinlich aufwenden muss, unterm Strich, um diesen ersten Schritt zu machen und dann vielleicht die Sprache zu lernen. Aber wir wissen es nicht. Und
aber was ich jetzt von meiner Mama noch sagen kann, ganz ehrlich, sie konnte super, also Kopfrechnen war sie spitze.
Ja, gut.
Ich weiß es nicht, warum. Aber wirklich, Kopfrechnen, also mit Geld umgehen und so weiter, das konnte sie, ich weiß es nicht.
Es geht ja auch
also
nicht darum. Irgendeine
Gabe haben sie auch, so ist es nicht.
Nein, natürlich. Ne? Wir alle haben ganz unterschiedliche Talente und Gaben und so weiter. Ne? Und selbst wenn sie sich dagegen entscheidet, jetzt ein Buch zu lesen, aber sie könnte es. Es geht einfach um die Möglichkeit, dass Menschen die Möglichkeit haben, mit anderen was zu lesen, zu schreiben, wie auch immer. Und wenn sie es dann doch nicht tun, dann tun sie es eben nicht.
Ja, für mich war das halt wichtig. Ich wollte, die Situation hat mich emotional wahnsinnig mitgenommen, als ich das gesehen habe. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, habe gesagt, okay, wenn die Mama jetzt irgendwann nicht mehr lebt, dann, es war immer ein Wunsch von ihr, lesen und schreiben zu können. Ja. Wenn sie irgendwann nicht mehr lebt, dann mache ich mir wahrscheinlich Vorwürfe, weil ich hätte auch daran was ändern können. Und deswegen war das mir wichtig, sie in der Schule, in der Volkshochschule anzumelden. Ja. Und sie hat es auch durchgezogen. Respekt.
Respekt. Ja. So, November Rain spielen wir von Guns N' Roses. Gibt es dazu eine Geschichte?
Zu November Rain? Ja. Nee, da gibt es eigentlich keine Geschichte, weil ich liebe diesen Song. Also ich weiß nicht, es ist so, das war der erste so ein Rock-Song, der mir, ich bin eigentlich überhaupt gar nicht so ein Rockmusik, damit kann ich wenig anfangen, aber das war so ein Song, was mich wahnsinnig gecatcht hat und seitdem höre ich immer wieder mal Guns N' Roses.
Thank you.
Hörbar@radio1 lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns etwas schreiben möchten. Zu Gast ist heute der Sternekoch Ali Güngörmüş, der, du hast es eben schon gesagt, in der Schule, tja, es hat nicht so richtig gezündet. Es war eher schwierig und beschwerlich. Und wie gut, dass du dann im Freizeitzentrum, wenn ich das richtig rekapituliere, Sepp getroffen hast. War das Sepp?
Ja, Josef. Ja, Sepp. Ja, richtig.
Ja.
Naja, eine Schule, was heißt, also ich würde mal sagen, ich war jetzt kein schlechter Schüler, Gottes Willen. Also für das, dass ich jetzt nur 4 Jahre in Deutschland war, also ich bin 10 bin ich nach Deutschland, mit 14 war ich fertig mit der Schule. Ich habe nun einen Hauptschulabschluss. Waren jetzt, Mathe und Deutsch waren jetzt nicht, da hatte ich glaube ich ein 4 und der Rest war aber in Ordnung. Also ich war jetzt nicht so ein schlechter Schüler, so ist es nicht. Aber es haben wir so, also für Abitur oder für weiterführende Schule hätte jetzt nicht gereicht. Wollte ich aber auch nicht.
Was für Interessen hattest du denn? Also was wäre denn jetzt dein Ziel gewesen, wenn da Sepp nicht deinen Weg gekreuzt hätte?
Boah, ich glaube, dann hätte ich, wenn ich den Seppi nicht kennengelernt hätte oder beziehungsweise er mich nicht überredet hätte, als Koch bei denen zu arbeiten oder zu beginnen in die Ausbildung, hätte ich wahrscheinlich die Stelle als Drucker genommen, die ich eigentlich gar nicht wollte. Als Drucker, ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen? Gab es jemanden, der das gemacht hat?
Ja, weil es war so, dass bei uns immer, es hieß immer, dass man als Einzelhandelskaufmann und auch als Drucker immer auch schon in der Ausbildung gutes Geld verdient, ne? Und bei uns war immer Geld, war in der Familie immer das Problem. Wir haben nie genug Geld gehabt. Das war immer das Problem. Wenn du was kaufen wolltest, war nie Geld da. Und irgendwie sowas, ja. Und habe ich gesagt, weißt du was, wenn ich mehr Geld verdiene, dann kann ich ein bisschen mehr zu Hause abgeben und mit dem Rest, der Rest gehört halt an mir. Und als Einzelhandelskaufmann habe ich eine Absage bekommen und als Drucker hätte ich anfangen können, fand ich aber nicht gut. Und als dann Sepp gesagt hat, ja, dass die auch Azubis suchen, habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das mal an. Und das war am Ende jetzt im Nachhinein die richtige Entscheidung.
Diese Hauswirtschaftslehre, hattest du das schon in der Schule oder dann in der Berufsschule?
Ja, nee, in der 8. und in der 9. Klasse in der Hauptschule hatten wir einen Hauswirtschaftsunterricht. Und da haben wir einmal in der Woche durften wir kochen. Und da hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben da ganz einfache Sachen gemacht, wie Spaghetti Bolognese oder Lasagne oder irgendwie eine Suppe und so weiter. Und da habe ich gemerkt, das liegt mir. Das liegt mir und das habe ich auch gemerkt zum Beispiel. Die anderen Schulkameraden, die haben dann auch teilweise Blödsinn gemacht. Ja, die haben dann Spaghetti gekocht und haben sie dann an die Wand geschmissen. Mhm. Und man hat immer gesagt, wenn die Nudeln an der Wand kleben dann bleiben, dann sind sie fertig. Furchtbar. Ich hab das aber nicht verstanden. Ich fand das auch nicht gut, das habe ich auch nie gemacht, weil ich immer gesagt habe, mit Lebensmitteln spielt man nicht. Und da habe ich aber gemerkt, es liegt mir, ich nehme das sehr ernst. Und dann gab es dann in der 9. Klasse ich hatte ja so einen qualifizierten Hauptschulabschluss und da als Fach, unter anderem war Hauswirtschaftsunterricht ein Teil vom Quali. Und da weiß ich noch, da musste ich ein Hühnchen im Ganzen machen mit einem Kartoffelsalat, Gurkensalat und Kopfsalat. Und das habe ich so gut gemacht. Ich habe dann eine Note 1 bekommen. Und das fand ich so... Ja, das war gut. Und ja, ich habe da irgendwie ein Gefühl dafür gehabt. Und das fand ich gut. Ja.
Aber stimmt das, dass du gar nicht wusstest, dass Koch ein Beruf ist?
Nee, wusste ich auch nicht. Weil ich mich mit dem Thema überhaupt gar nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe gedacht immer... Ja,
Frauen kochen.
Ja. Zu Hause haben immer die Mutter gekocht oder die Mädels standen in der Küche. Und ich wusste gar nicht, dass man dafür 3 Jahre lernen muss. Gott. Und
dann gab es das Wirtshaus am Rosengarten.
Ja.
Und Gott sei Dank, weil dass in der Gastronomie ein kalter, kalter Wind weht. Das ist bekannt und das hat sich auch nicht wirklich verändert, glaube ich. Das ist ein harter Job und da werden auch gute Kräfte nach wie vor gesorgt. Und es ist aber auch eine harte Hierarchie. Und oft trifft man auf Leute, und das ist dir leider auch passiert, die anderen keine Chancen geben oder die auf dieser Hierarchie oder auf diese Hierarchie pochen. Gott sei Dank war das bei dem Küchenchef, bei dem noch verhältnismäßig jungen Küchenchef im Rosengarten anders. Muss es offenbar eine gegenseitige Sympathie gegeben haben. Man darf nicht vergessen, du bist jetzt gerade 14 Jahre alt.
Ja, mit 14 war ich fertig mit der Schule und dann habe ich dann mit der Ausbildung begonnen. Und der Küchenchef, kann ja den Namen auch sagen, Michael Kühn, der war wirklich selber jung und auch so lustig und auch immer hilfsbereit und der hat auch, so sehr menschlich. Sein nicht Nachfolger, sondern der zweite Mann in der Küche, der Sous-Chef, der war ganz anders, wirklich so ein harter Hund. Der hat dann hat mich auch mal geschlagen, der hat auch dann immer uns beleidigt und hin und her. Den mochte ich überhaupt gar nicht, aber und der Michael Kühn, der war mir sympathisch und er hat mir die Möglichkeit gegeben und habe ich gesagt, okay, ich will ihn auch nicht enttäuschen und habe dann gesagt, okay, das ziehe ich jetzt hier durch.
Wäre das oder ist das heute noch möglich? Ist es noch so leicht möglich wie früher, dass es da jemanden gibt, der andere so tyrannisiert und der sie sogar schlägt?
Naja, ich sage immer so, damals habe ich als Kind das gar nicht zum Beispiel, ich hab das nicht verstanden. Ich war auch in der Ausbildungsstätte, war ich ja sehr gut. Ich hatte in der Schule schon Probleme gehabt, aber ich habe immer meinen Job sehr ernst genommen. Und ich habe auch nicht verstanden, warum man so Menschen führt, egal wie alt man ist, aber egal ob man Azubi ist, Spüler ist, Küchenhilfe ist oder ausgelernter Koch ist. Das habe ich nie verstanden und das war schon sehr hart. Das war auch, du hast immer so einen Druck gehabt, immer dieser Druck, das war auch nicht nur, weil was die Arbeit angeht, sondern auch den psychischen Druck hast du gehabt. Der war oft viel schlimmer zum Beispiel. Wenn ich 10 Stunden gearbeitet habe, hat es mir nichts ausgemacht, wenn er nicht da war. Das für mich wie Wellness. Mhm. Und das ist so ein Wahnsinnstyp gewesen. Und
Im Negativen.
Mhm. Leider im Negativen, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Sachen von ihm gelernt. So ist das nicht. Ich meine, wenn du aufgeweckter Mensch bist und auch intelligent bist, dann kannst du aus allem auch für dich was rausziehen. Also ich habe von ihm zum Beispiel gelernt, man muss Menschen nicht so führen. Wenn man so zum anderen Menschen ist, hast du selber irgendwo eine Schwäche. Du kannst heutzutage mit der Psychologie wahnsinnig viel erreichen. Ich sehe das ja bei mir. Du musst gar nicht cholerisch sein, du musst gar nicht schreien, du musst gar nicht Leute beleidigen oder treten oder schlagen, damit die besser funktionieren. Es ist überhaupt gar nicht. Du musst erkennen, wer dieser Mensch ist. Was hat der? Was kann er? Wo sind seine Stärken? Wo sind seine Schwächen? Das mache ich ja jetzt zum Beispiel bei mir auch. Wenn ich mit meinen Azubis rede oder auch mit den Köchen spreche, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen unsicher sind. Ich gehe hin, wenn sie Zwiebel schälen oder Kartoffel schälen, egal, dann schäle ich mit denen ein bisschen Kartoffeln mit und dann frage ich, wie geht's dir? Was hast du Wochenende gemacht? Oder ich sage zum Beispiel, ich war Wochenende im Kino, der Superfilm, geh du auch mal hin. Obwohl ich sehe, dass er da Fehler macht gerade. Ich spreche aber auch seinen Fehler gar nicht an. Ich lasse es erstmal laufen. Und dann sage ich übrigens, lass mir das nochmal zeigen. Wenn du das so und so machst, ist das A richtig und zweitens bist du schneller. Also du kannst heutzutage mit der Psychologie, mit viel Lob und auch Kritik durch die Blume erstmal sagen oder auch zeigen, erreichst du viel mehr, als wenn du Leute ständig anschreist, ständig Druck machst. Das bringt nur Unruhe rein. Also durch ihn habe ich das gelernt, dass man Menschen nicht so führen muss, um aus denen das Beste rauszuholen.
Super, dass du solche negativen Erfahrungen nimmst, um eben das Beste offenbar dabei rauszuholen. Es kann auch sein, dass das in der Gegenwart wieder passiert, und zwar eher unfreiwillig, weil überall Azubis gesucht werden. Und wer gute Azubis haben will, muss sie gut behandeln. Das ist auch eine Generation, glaube ich, die gewisse Ansprüche hat. Immer wieder hört man, liest man, nach einer Woche tauchen sie nicht mehr auf oder haben keinen Bock oder es ist zu viel Arbeit oder zu viel Zeit oder 5 Tage, Druck. Verstehen sie nicht, ne? Zu viel Druck, ja. Was auch immer. Also ich glaube, du musst heute sowieso mit Psychologie ein bisschen rangehen.
Ja, du musst halt wissen, wie du Menschen führen kannst. Oft ist es auch so, dass viele Köche ihren persönlichen Erfolg auf Druck von anderen sozusagen irgendwie sich dadurch bereichern.
Auf Kosten anderer,
wie kann man auch so nennen. Das finde ich, also wenn einer heutzutage nicht mehr weiß oder wenn es ihm noch nicht bewusst ist, dass man so wie die Chefs mit uns umgegangen sind, dass die Zeiten vorbei sind, ganz ehrlich, der hat eh schon verloren. Es sind andere Zeiten, Gott sei Dank gibt es diese Zeiten nicht mehr, zumindest bei mir gibt es nicht, ich sehe aber auch, es gibt viele Kollegen, die das nicht mehr, auch die Arbeitszeiten haben sich geändert, was die Entlohnung angeht, auch sich verändert hat, also es ist so, einfach respektvoller miteinander umgehen und wenn einer das heutzutage nicht mehr macht, dann der findet auch die Leute und dann weiß, in der Branche spricht sich das ja auch rum, so ist es nicht. Warum gibt es Köche oder große Köche teilweise, die wirklich fast jeden Monat Mitarbeiter suchen und andere wiederum nicht.
Aber der Herr Ederer, bei dem du danach gelandet bist, dem du würdest wahrscheinlich immer sagen, ganz, ganz viel zu verdanken hast und der auch große Stücke auf dich gehalten hat, ist auch, also man kann es freundlich sagen, ein Raubein gewesen.
Ja, er war auch sehr, sehr hart in der Küche. Er war auch sehr, er hat aber immer das, was er gesagt hat, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, fand ich nicht gut. Das war nicht vorbildlich. Aber inhaltlich, das, was er gesagt hat, hat gestimmt. Ne, du kannst einem sagen, der Fisch ist jetzt hier durchgebraten, bitte pass nächstes Mal auf und lass uns das neu machen. Ja, ganz, ne, das ist eine Kritik. Du kannst aber auch sagen, mein Gott, bist du zu blöd dazu, um den Fisch zu braten, was bist du für ein Depp und so weiter. Ne, also hört sich doch wieder ganz blöd an, finde ich. Also du kannst ja kritisieren, indem du aber sagst, okay, das ist nicht in Ordnung, bitte pass nächstes Mal auf und lass uns das neu machen. Und einer, der, das sage ich jetzt mal, ein intelligenter Koch, der weiß das, der schätzt das auch so ein, sagt, okay, das war nicht gut, nächstes Mal mache ich es besser. Aber die Leute anschreien, beleidigen und so weiter, das ist ja nicht richtig. Meistens haben die selber irgendwo eine Schwäche. Ja. Oder die kannten es.
Schwächen haben wir ja alle.
Haben wir alle, ja, natürlich.
So, Tarkan hören wir.
Tarkan.
Wie spreche ich den Song richtig aus? Simarik?
Schmarik.
Schmarik, was die heißt
Freche.
Das? Schmarik.
Schmarik heißt frech, ja.
Frech.
Es geht es ist so ein so ein Model, die irgendwie frech ist und die irgendwie Männer so auf Trab hält und so weiter. Und ein schönes Lied, es war so, damals habe ich zum ersten Mal bin ich dann, haben wir wieder in der Türkei Urlaub gemacht, ich bin mit 10 nach Deutschland und mit 8 oder 9 Jahre später sind wir dann in der Türkei und damals ist das Lied rausgekommen und es war das Lied überhaupt in Istanbul, in der Türkei und deswegen habe ich gesagt, Schmarrk.
Wie war es denn dahin zurückzukommen, nach 8 Jahren?
Ja, wir haben halt, damals war halt Fliegen auch sehr teuer, ne? Das ist nicht so einfach und genau, Eltern haben dann einen Flug für uns alle gebucht und wir haben ja auch dann selber schon auch Geld verdient.
Nein, ich meine jetzt einfach dieses Zurückkommen. Wie ist es dahin zurückzukommen,
dass das war ganz anders. Das war,
ja?
Ja, das war so ein komisches Gefühl. Weil du warst dann schon fertig sozusagen. Bist ja also als Kind kommst du nach Deutschland und dann bist du eigentlich fertig und dann bist du dann dort und das war dann schon sehr crazy, sehr anders und also du hast auch zu kämpfen gehabt, so ist es nicht. Weil einfach die 8 Jahre, das ist eine prägende Zeit, ne?
Ali Güngörmüş ist hier heute zu Gast, der von der Industrie- und Handelskammer Oberbayern das Begabtenstipendium bekommen hat, dann die Abschlussprüfung mit einer 1 gemacht hat, hast du ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Und dieses Stipendium befähigte dich dazu, 10 Jahre lang, ich glaube, einen Betrag von 10.000 Mark damals auszugeben für Fortbildungen, für Kurse und so weiter. Das hast du gemacht. Du bist in der Spitzen- oder in der gehobenen Gastronomie gewesen und man konnte zusehen, dass du dir deine Ziele gesetzt und du hast sie alle innerhalb kürzester Zeit erreicht. So fing unser Gespräch ja schon so ein bisschen an. Hast du ja auch schon erwähnt, wie komisch das sein muss, ne? Wenn man so jung dann plötzlich diese Ziele hat. Mit 27 bist du an dem Punkt, an dem du dich freigemacht hast, dich gelöst hast von dem Ganzen ging ein Streit voraus. Du hast in einem Restaurant gearbeitet, du hast dich mit der Geschäftsführerin gestritten und hast plötzlich gemerkt, okay, es muss jetzt völlig anders für dich laufen.
Ja, also es ist immer, es gibt so manchmal so im Leben so Momente oder so Ereignisse, wo du sagst, jetzt ändere ich's. Ich bin so ein Mensch, also das ist so ein Prozess, wenn ich was verändere oder wenn ich eine neue Herausforderung suche oder wenn ich was anders gestalten will, ist es immer ein Prozess, es beginnt so langsam, so kocht es so langsam in mir und dann gibt es dann einen Zeitpunkt, dann braucht nur eine Sache passieren, so ein Funken und dann sage ich so, jetzt ist vorbei. Und das war auch so, da habe ich im Lehmbach gearbeitet, ein großes, ein Riesenrestaurant mit 350 Sitzplätzen, wir haben so viel gearbeitet, das war der Wahnsinn. Und der Inhaber, der hat immer ein paar Mal zu mir gesagt, ja, du musst mal gucken, du machst einen guten Job und wir müssen mal über deinen Lohn sprechen. Eigentlich kriegt man so kleine Lohnerhöhungen, ne, und so weiter. So, ja, finde ich gut. Und das, er ist von alleine auf mich zugekommen. Aber hat sich nichts. Monat nicht, 2 Monate nicht, 3 Monate nicht, 6 Monate nicht. Und er hat dann nochmal nochmal davon gesprochen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mal irgendwann mal müssen wir mal, ne, Nägel mit Köpfen machen. Und dann kommt er und dann sagt er, ja, am Montag haben wir Abteilungsleiter-Meeting, bist du da, oder? Und ich so, nee, Montag habe ich frei. Und dann sagt er, ja, aber wieso? Es ist wichtig. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe doch frei, was soll ich denn machen? Ja, ich kenn keinen Küchenchef in ganz Deutschland, der 5-Tage-Woche arbeitet. Alle anderen arbeiten 6 Tage die Woche. Wie gut hast du es denn bei mir? Sag ich, meinst du das jetzt ernst? Peter, meinst du das jetzt ernst? Ich hieß Peter, meinst du das jetzt ernst? Ja. So, Peter, nochmal. Meinst du das wirklich ernst? Es ist ja normal. Also ja, ich arbeite jeden Tag 14 Stunden und 5 Tage die Woche sehr gerne. Ich mache das auch sehr gerne, aber also einen Tag brauche ich auch frei. Also in dem Fall Sonntag und noch einen Tag unter der Woche. Nee, das für mich, meine das wirklich ernst. Und dann ist es so, wenn ich was, ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich da ein bisschen gaga. Wenn es eine entscheidende, sage ich jetzt mal, wenn es eine Sache ist, wo ich sage, okay, jetzt ist mir wichtig, jetzt muss er aufpassen, was er sagt, stelle ich die Frage 3-mal. Und beim 3. Mal, wenn ich wieder dieselbe Antwort kriege, ist es für mich das Thema durch. Und habe gesagt, Peter, ich frage dich nochmal, meinst du das wirklich ernst? Und das war das 3. Mal. Das wusste er natürlich nicht. Da hat er meine Grenzen erreicht, weil jeder von uns hat seine Grenzen. Wo meine Grenze ist, weißt du nicht. Wo deine Grenze ist, weiß ich auch nicht. Die stelle ich mir selber. Und dann hat er gesagt, ja, ich meine es wirklich ernst. Ich habe gesagt, alles klar, vielen Dank, habe ich gesagt. Ich weiß es zu schätzen.
Das war der Cut. Das war der Cut.
Und dann habe ich gesagt, ich bin dann nach Hause geradelt und dann habe ich bin kein, also ich glaube an Gott, aber ich gehe dafür nicht in ein Gotteshaus. Und dann habe ich dem Gott geschworen, dass ich nie wieder so viel für jemand Fremdes arbeiten werde. Ich habe gesagt, wenn ich wieder 10, 12, 14, 16, 18 Stunden arbeite, das mache ich dann nur noch für mich, nicht mehr für jemand anderen. Wenn ich für jemand Fremdes, wenn ich als Angestellter irgendwo bin, nur noch 8 Stunden fertig. Die schätzen das gar nicht. Der weiß gar nicht, was er da hat.
Du bist dann nach Hamburg gegangen, du hast, wir müssen das so ein bisschen verkürzen jetzt gerade. Es gab das Le Canard, ein freistehendes, eine Architekturperle an der Elbe. Es gab zähe Verhandlungen, es stand ein Jahr frei und dann hast du dich entschlossen, dieses Restaurant zu übernehmen. Ja. Du hast all diese Kraft, diese Arbeit, die du früher für andere investiert hast, in dein eigenes Projekt gesteckt und es zahlte sich aus, weil nach einem Jahr war deine Mailbox plötzlich voll, Anrufe kamen und dir wurde gratuliert. Da war er, der
da
Stern.
War der Stern da.
Wie schön.
Der Michelin-Stern war dann da. Ja, das war schon so, ja. Das war auch eine riesen, also ich hatte auch riesen Druck gehabt mit dem Restaurant, so ist es nicht. Alles, was wir da in der Familie, die ganzen Ersparnisse, es waren, glaube ich, 60.000 Euro, habe ich da reingesteckt und es war schon ein enormer Druck, dass ich das Geld nicht einfach verpulver. Und als dann der Stern gekommen ist, war das schon so, das war eine Riesenerleichterung.
Aber dann kommt ja der neue Druck, ne? Diesen Stern nicht zu verlieren, kann ich mir vorstellen.
Ja, es geht immer weiter, ja. So. Man muss, ja.
So, denn wir müssen ja jetzt auch noch ins Hier und Jetzt kommen. Also das Le Canard und auch das Le Canard Nouveau gibt es nicht mehr, aber du hast 2 andere Restaurants in München.
Ja.
Du hast zahlreiche Bücher rausgebracht. Es gibt auch ein aktuelles Buch, das du rausgebracht hast, das wir verlosen können. Das aktuelle Buch von dir heißt Mediterran Express und schon der Titel zeigt, warum es Express heißt. Über 80 Rezepte in 30 Minuten mit 5 bis 7 Zutaten.
Schnell und gut.
Das muss man auch gleich genau.
Niki.
Naja, weil ich glaube, das kennen viele Köchinnen und Köche, die Bücher schreiben oder fürs Kochen begeistern wollen. Viele Leute lieben Kochshows, aber haben das Gefühl, wenn sie selbst rangehen sollen, ach, die Mühe und die Zeit und die Zutaten und so weiter. Und das soll das wahrscheinlich so ein bisschen konterkarieren, ne?
Ja, richtig. Also einfach eine schnelle, gute, gesunde, leichte und vor allem verständliche Küche. Damit wollte ich eigentlich das Buch, also das ist die Idee hinter dem Buch, weil die Leute wollen heutzutage, haben Angst, wenn sie Kochbücher haben, wo sie dann auf einmal 15, 20 Zutaten lesen, dann geht schon los, das sehe ich ja immer, oder das höre ich ja immer, wenn ich bei meinen Kochkursen sage, ja, können wir die Rezepte überhaupt nachkochen oder brauchen wir wieder 3 Tage, um die Zutaten zu besorgen? Sage ich, nein, das Buch ist so aufgebaut, maximal 5 bis 7 frische Zutaten und Basics hast du zu Hause. Und dann kannst du wunderbar das in 30 Minuten kochen. Dann heißt es, ja, aber weißt du, wenn ich nie gekocht habe, kriege ich das trotzdem in 30 Minuten. Sag ich, mein Gott, dann dauert es halt 45 Minuten, ist auch nicht schlimm. Also wichtig ist, dass die Leute sich das zutrauen. Und wenn das einfache, sage ich jetzt mal, einfache, kreative, leichte, bekömmliche Gerichte sind, wo sie Lust drauf haben, dann fangen sie erstmal mit einem Rezept an, vielleicht mit dem zweiten, mit dem dritten und so weiter. Und das ist ja das Grundprinzip vom Kochen. Du lernst ja, also wir Profiköche haben ja auch nicht sofort irgendwie gelernt, wie man eine perfekte Soße macht, sondern wir haben einfach erstmal nur Zwiebeln und Kartoffeln geschält und dann irgendwann durften wir die auch mal klein schneiden, irgendwann durften wir einen Tomatensalat machen. So geht es ja auch. Also erstmal die Grundbasis, also die Basics, wissen, kennen, erlernen und darauf dann Stück für Stück aufbauen.
Okay, wir verlosen 3 Exemplare des Mediterran Express und dazu müssen Sie wissen, es gibt wie gesagt 2 Restaurants in München von Ali, wie heißt das 2022 eröffnete, das ist in der Nähe oder ist im Gärtnerplatzviertel, glaube ich. Schreiben Sie den Namen in eine E-Mail an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse rein, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können und Ihnen das Buch direkt zugeht. Ansonsten gibt es im Internet ganz viele Quellen, wo Sie nochmal nachlesen können. All die chronologischen und biografischen Lücken, die wir jetzt in diesem Gespräch gelassen haben oder auch die Bücher, die Sie sich von Ali Güngör-Mösch kaufen können. Ich danke dir für all diese Geschichten. Wir haben einen Song noch ganz zum Schluss. Und du kannst dir aussuchen, ob das MC Hammer sein soll. Du hast ja selbst mal eine kleine Boyband gehabt. Oder Eros Ramazzotti. Für wen entscheidest du dich?
Schwierig. Also You Can Touch This hat natürlich mit meiner Kindheit was zu tun, weil wir getanzt haben. Eros Ramazzotti finde ich, höre ich mittlerweile sehr, sehr gerne, weil ich mag seine Lieder, die beruhigen mich. Und manchmal, wenn ich schlecht gelaunt bin, höre ich gerne Eros Ramazzotti. Weil wir jetzt in hier und jetzt leben, nehmen wir Eros.
Gut, wir nehmen Eros. Vielen Dank. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.